So, ich hoffe, ihr wollt mit mir noch mal die Verse 1 bis 6, Kapitel 4 im 1. Petrusbrief lesen und noch einmal da durchgehen, noch einmal durchpflügen. Wir sind ja schon ein paar Mal durch dieses Feld hier durchgegangen und haben uns schon ein paar Mal diese Verse angeschaut. Für mich persönlich nach wie vor immer wieder aufs Neue herrlich, immer wieder aufs Neue gewinnbringend. Und ich weiß nicht, warum in mir so ein bisschen die Angst ist, dass ich Angst habe, dass das für euch langweilig wird. Keine Ahnung, ist das das Fleisch, das da so da ringt. Aber ich hoffe, dass es für euch trotzdem nach wie vor herrliche Worte sind und dass wir heute noch einmal durch können und noch mal an diesen Worten reiben. Luther hat ja das gesagt, je mehr man an dem Wort reibt, umso herrlicher duftet es. Und wir können jetzt ein paar Mal an diesen Worten hier reiben. Und mein Gebet ist nach wie vor, dass es für euch ein Wohlgeruch ist. Lasst uns die Verse lesen. Verse 1 bis 6 kennen wir schon mittlerweile gut. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch ihr mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mit den Begierden der Menschen, sondern im Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben. Als ihr wandelt in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheiten, Festgelagen, Trinkgelagen und unerlaubten Götzendienst. Hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben Strom der Haltlosigkeit und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Leben und Tote zu richten. Denn dazu ist auch den Toten die gute Botschaft verkündigt worden, damit sie zwar den Menschen gemäß nach dem Fleisch gerichtet werden, aber gottgemäß nach dem Geist leben möchten. Aus drei Perspektiven oder unter drei Punkten will ich euch diesen Text nahebringen. Und der erste Punkt, den ich euch letztes Mal versucht habe zu entfalten, war, es geht um die Gesinnung Christi, es geht um das Verständnis, was für ein Denken brauchen wir, um im Leiden, im ungerechten Leiden durchgehen zu können. Ich sprach davon, dass Sinn, wenn wir den Sinn im Leiden verstehen, im Leiden, das zu Unrecht passiert, dass es uns die Kraft und auch die Motivation und den Frieden, all das geben wird, durch dieses Leiden durchzugehen. Und der Sinn liegt darin, und ich habe euch drei Punkte genannt, uns Christus vor Augen zu malen, Christus in unserem Herzen heilig zu halten und anhand seines Vorbildes des ungerechten Leidens diesen gleichen Weg zu gehen, seinen Fußspuren nachzufolgen. Und Jesus hat gelitten als Gerechte zu Unrecht, aus drei Gründen, die ich versuche aus diesem Text euch herzuleiten. Der erste Grund, um mit der Sünde im Fleisch abzuschließen. Das habe ich versucht, letztes Mal euch zu zeigen. Das ist der zweite Grund, um im Fleisch den Willen Gottes leben zu können. Das ist der zweite Grund. Und der dritte Grund, das Gericht über das Fleisch zu überwinden. Also diese drei Punkte sehe ich in diesen Versen, warum Leiden notwendig ist. Der erste Punkt, um mit der Sünde abrechnen zu können, mit der Sünde abschließen zu können. Das zweite ist, um den Willen Gottes Willen leben zu können. Und das dritte letztendlich, und das ist das Ziel vor Augen, um mit dem Fleisch abzuschließen und das Gericht über das Fleisch zu überwinden, um ewiges Leben zu bekommen. Also diese drei Punkte. Und der erste Punkt war, dass Jesus Christus und Petrus sagt, die gleiche Gesinnung, die Christus auch hatte, anzunehmen, dass wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Und ich verstehe es so, weil Jesus Christus gelitten und gestorben ist, ist er der Sünde abgestorben. Ich habe euch ja versucht, an ein paar Bibelstellen das zu zeigen. Eins der markantesten und wichtigen Bibelstellen für mich ist Römer Kapitel 6, Kapitel 6, Vers 10. Vielleicht lese ich euch das nur kurz als Erinnerung. Ich halte das für eine so, so wichtige Stelle. Römer Kapitel 6, Vers 10, nur als Erinnerung für uns, da steht, denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was aber lebt, lebt er Gott. Also der Grund des Leiden und des Sterben Jesu war, der Sünde abzusterben, die Sünde loszuwerden, mit ihr abzuschließen. Anders ausgedrückt, damit die Herrschaft der Sünde nicht mehr über den Menschen herrschen kann, über das Fleisch herrschen kann. Und das hat Jesus Christus getan. Er hat mit der Sünde abgeschlossen. Und das hat er für uns getan. In welcher Weise? Weil wir mit Christus mitgestorben sind, sind wir auch eben der Sünde abgestorben. Der Punkt ist der, warum ist Christus für uns gestorben und wir mit Christus sind wir mit ihm gestorben? und das ist ja der heutige Punkt, wo ich mit euch hin möchte, oder die restlichen Punkte, damit wir jetzt, obwohl wir im Fleisch sind, nicht mehr der Sünde gehorchen müssen. Das ist der Grund. Er hat die Herrschaft und den Herrschaftsanspruch der Sünde an uns, der regulär und rechtlich war, den hat er abgeschlossen, abgebrochen. Die Bindung und die Verpflichtung hat er gekattet durch den Tod. Das heißt, die Sünde hat keinen Anspruch. Und wenn ich von Sünde rede, dann rede ich von der Macht der Sünde, von einem Prinzip der Sünde, das an den Menschen herrscht und den Menschen dazu bringt, Dinge zu tun, die er nicht will. Und Jesus hat diese Herrschaft gekappt. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht. Der Mensch muss nicht mehr, wenn er mit Christus gestorben ist, muss er nicht mehr der Sünde gehorchen. Die wenigsten wissen das und manche wollen das auch gar nicht wissen. Warum? Weil sie gerne sündigen. Aber die Bibel sagt, wir sind mit Christus gestorben. Und das Ziel oder der Grund, warum das so ist, Petrus nennt es uns in Vers 2. Um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Das ist der Grund. Mit der Sünde wurde abgerechnet. Der Sündelohn wurde gezahlt. Jesus Christus hat den Tod bezahlt, den die Sünde von dir und von mir fordert. Der Sündelohn ist der Tod, es ist bezahlt. Der Herrschaftsanspruch ist beseitigt. Der Grund ist, damit wir, solange wir jetzt noch im Fleisch leben, nicht mehr ihr gehorchen müssen. Damit wir nicht den Begierden der Menschen folgen müssen. Damit wir da nicht wie Sklaven da hinterherlaufen müssen und Dinge tun müssen, die eigentlich nicht dem Willen Gottes entsprechen sind. Im Gegenteil, damit wir in der Lage sind, den Willen Gottes zu leben. Das Leiden und Sterben Jesu Christi hat die Grundlage geschaffen, dass du, solange du jetzt im Fleisch lebst, die Möglichkeit hast und das Recht hast und die Freiheit hast, für Gott leben zu können. Das, was Jesus getan hat, dass er uns freigekauft hat. Er hat uns die Freiheit gegeben, jetzt Gott dienen zu können. Das ist diese Freiheit. Die Freiheit besteht darin, dass wir frei von der Sünde sind. Das ist die Freiheit. So, vorher mussten wir, jetzt haben wir die Freiheit. Wir müssen nicht mehr und wir können uns jetzt Christus oder Gott und seinem Willen zur Verfügung stellen. Und das ist der Grund, warum er all das Leiden auf sich genommen hat. Warum er das alles ungerechte Leiden auf sich genommen hat, um dir diese Freiheit von der Sünde zu schenken. Mit dem Ziel, damit wir ihm leben können. Er hat es selber vorgelebt. Er hat es uns gezeigt, was es bedeutet, im Fleisch zu leben, auch im Fleisch zu leiden und den Willen Gottes zu tun. Sein Leiden und sein Sterben hat uns in diese Situation gebracht, in der wir in der gleichen Art und Weise, wie er im Fleisch leben, der Sünde nicht gehorchen und den Willen Gottes tun können. Was war der Unterschied zwischen dem Menschen, dem gefallenen Menschen, Anfang von Adam bis dahin, und dem Christus? Was ist der Unterschied? Jesus wurde Mensch, hat die Menschgestalt angenommen. Was ist der Unterschied zwischen einem x-beliebigen anderen Menschen gewesen und Christus? Ohne Sünde. Warum ohne Sünde? Weil Christus durch den Geist gezeugt war und nicht durchs Fleisch gezeugt war. Hätte Josef mit Maria Jesus gezeugt, dann wäre Jesus so wie wir. Er wäre Fleisch von Fleisch und Bein von Bein und wäre ein Sünder, wenn man das jetzt nur theoretisch, aber ist ja unmöglich, dann wäre er auch nicht Gott. Deswegen musste Christus durch Geist gezeugt sein, um das durchzubrechen. Der Grund, warum Jesus im Fleisch nicht gesündigt hatte, war, weil er im Geist lebendig war. Weil er den Geist Gottes hatte, weil er im Geist Gottes gezeugt war. Denn das Fleisch kann Gottes Willen nicht verstehen, das Fleisch liebt den Willen Gottes gar nicht, es ist ihm auch nicht untertan, er kann es dann nicht vollbringen, absolut unmöglich. Denn das Gesetz ist geistlich. Römer 7, könnt ihr euch erinnern, wir sind aber fleischlich gewesen. Also das funktioniert nicht. Der Grund, warum Jesus das Gesetz Gottes leben konnte, weil er genauso war wie das Gesetz, nämlich geistlich. Jetzt stirbt Jesus für uns und übernimmt die ganze Konsequenz der Sünde und mit dem sind wir gestorben, mit dem sind wir auferstanden, geistlich lebendig geworden, noch nicht nach dem Fleisch, aber nach dem Geist. Versteht ihr, jetzt sind wir in der gleichen Situation, in gewisser Weise. Wir leben jetzt im Fleisch, aber wir sind geistlich lebendig. Das heißt, das ist jetzt die Möglichkeit, Jesus hat uns dahin gebracht, dass wir, wie er, im Fleisch leben, aber nach dem Willen Gottes leben können, den Willen Gottes tun können. Er hat uns das gegeben, was absolut notwendig dafür. Sein Leben, sein Geist in uns. Warum sage ich das? Bedeutet das, dass als Jesus im Fleisch den Willen Gottes lebte, war das ohne Leiden, ohne Schmerzen, ging das so flott und hatte mit keiner Versuchung ein Problem, mit keiner Anfechtung ein Problem, glitt er sozusagen so durchs Leben und ans Kreuz. Wenn wir sein Leben anschauen, in allem, was er litt, lernte den Gehorsam, heißt das Hebräerbrief. Das heißt, je mehr er den Willen Gottes tat, was erlebte, umso mehr Leiden. Umso mehr Leiden. Je konsequenter oder je zielstrebiger, je klarer, spätestens in den letzten 3 Jahren seines Lebens, indem er den Willen Gottes konsequent ging, das brachte ihm unermessliches Leiden mit. Jetzt ist der Punkt folgendes. Was Jesus getan hat, ist, er hat den Gehorsam, den Willen Gottes im Fleisch vollbracht. Das hat er getan. Das Fleisch sagt nicht leiden. Aber der Wille Gottes sagt leiden. Ich möchte euch das kurz vor Augen malen. Geht mit mir in Markus 14. Es ist eine gute Vorbereitung für die nächste Woche, in der wir an das Sterben Jesu und das Leiden Jesu, Sterben Jesu gedenken wollen und an seine Auferstehung. Es ist gut, dass wir, wenn wir das so mitnehmen und uns da innerlich schon auf die Botschaft und auf das Erinnern uns da einstellen. Ich bin mir sicher, ihr kennt die Begebenheit in Gethsemane. Oft gehört, oft gelesen, ich bin mir mit Sicherheit auch verstanden. Ich maß mir nicht ernst zu sagen, ihr versteht es nicht, sondern ich will euch nur daran erinnern. Für mich eins der Schlüsselereignisse im Leidensweg Jesu. Als junger Kerl habe ich darüber ein Lied geschrieben, weil mich dieses Ereignis so fasziniert und es so tief. Was da passiert, ist unglaublich. Jesus geht diesen Weg und je näher er dem Tag kommt, an dem er die Erlösung schafft, umso mehr ängstigt das ihn, umso größere Angst bekommt er. Und wenn man das anschaut, da sieht man eigentlich das Leiden. Geht mit mir auf Vers 32, Markus 14. Ich möchte euch kurz zeigen, was bedeutet im Fleisch leiden und wie Jesus den Willen Gottes da ringt. Markus 14, 32. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane und er spricht zu ihnen, seinen Jüngern, setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Liebe Geschwister, ich bin mir sicher, das wissen wir alles. Aber wir haben keine Ahnung, was da wirklich passierte. Ich bin mir sicher, wir können nicht ansatzweise nachvollziehen, was es bedeutet, er wurde sehr bestürzt und geängstigt. Unser Herr, Christus, in dem Moment heißt es, er wurde sehr bestürzt. Er wurde in einer Art und Weise geängstigt. Im Lukas-Evangelium können wir nachlesen, er schwitzte Blut. Das heißt, der Körper reagierte so darauf, auf seine Angst. Er war in so einer Panik, in so einer Depression, dass der Körper so reagierte, dass Blutgefäße platzten und er mit dem Schweiß das Blut ausschwitzte. Hat jemand das von uns erlebt? Ich kenne Geschwister, die durch psychische Depressionen durchgehen. Und ich persönlich kann es bisschen spüren, wenn es bedeutet, Angstzustände zu bekommen, über die man keine Kontrolle hat. Kennt ihr das? Man sagt, ich will keine Angst haben, aber du kriegst es nicht in den Griff. Manche von euch wissen ganz genau, wovon ich rede. Und dann kriegt man Ratschläge, jetzt reiß dich halt mal zusammen. Das wird schon, ist nicht so schlimm. Und du sagst, ja, ich will ja nicht. Ich will keine Angst haben. Man kann theoretisch alles in seinem Kopf durchspulen, als ganze Verständnis, alles, und trotzdem, du kriegst es nicht weg. All diejenigen, die sowas mal erlebt haben, es ist nicht im Vergleich zu dem, was Jesus erlebt hatte. Ich las Spurgeon über diesen Punkt, er hat darüber gepredigt, und einige wissen von euch, dass er sehr lange unter Depressionen litt. immer in regelmäßigen Abständen musste er sich erholen, weil er immer wieder in Depression kam. Und er schreibt darüber und du spürst einen Mann, der das nachvollziehen kann. Und dann schreibt er sogar, und wer von euch das nicht erlebt hat, der kann da nicht mitreden, sagt er. Ja, das ist soweit, das will ich mir nicht anmaßen. Was ich euch sagen möchte, Jesus kam in dem Leiden oder in den Willen Gottes zu gehen, an den Punkt, wo ihn das körperlich und seelisch so geplagt hatte, das brachte ihn in tiefste Not, Seelennot, die man nicht fassen kann. Wir können das verstandesmäßig nicht greifen, wie tief er im Fleisch gelitten hat. Das Leiden ist folgendes, jetzt möchte ich euch zeigen, um was es hier geht. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt bis zu dem Tod. Seht ihr das? Das heißt, er war an dem Punkt, wo er sagt, ich habe so große Not, ich denke, ich muss sterben. Und ich glaube, wenn die Bestimmung nicht war, am Kreuz zu sterben, wäre gestorben von dieser Seelenangst. Also die Betrübnis, nochmal, in aller Ehrfurcht, ich glaube, wir können nicht verstehen, was Jesus im Fleisch an Leiden allein in diesem Moment erlebt hat. Dann sagte er, bleib in Wacht mit mir. Und er ging weg weiter und fiel auf die Erde, brecht zusammen, fällt vor Gott hin und er betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Darüber haben sich viele Theologen den Kopf zerbrochen. Wie kann Jesus sagen, wenn es möglich wäre, Vater, wenn es möglich ist? Dann was hat er dann eigentlich gesagt? Und er sprach, aber, Vater, Papi, alles ist dir möglich, du kannst alles tun. Du kannst so machen und das war's. Du kannst mich erlösen, du kannst mich befreien, du kannst mir helfen, du kannst alles. Ich weiß, wer du bist. Nimm diesen Kelch von mir weg. Könnt ihr euch vorstellen, was für eine Seelennot Jesus war im Fleisch, als er dann gesagt hat, als er kurz davor stand, alles das auf sich zu nehmen, die Sünde der ganzen Menschheit, die Konsequenzen, den Hass und den Zorn Gottes. Er sagte, ich will nicht. Wenn es möglich wäre, Gott, könntest du es bitte wegnehmen? Und ich verstehe an diesem Punkt nicht, wie Menschen sagen können, und Gott sagt, ja, ich gebe eine Möglichkeit, aber wir machen es trotzdem so. Ich sprach darüber, dass manche Leute glauben, dass Gott hätte auch anders eine Erlösung machen können. Das ist ein Schlag Jesu ins Gesicht. Wenn der Vater einen anderen Weg wählen würde, würde den Sohn so leiden lassen, bis in den Tod? Nee. Und dann heißt Folgendes, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Das ist der Punkt. Jesus lebte im Fleisch und sein Leiden war darin. Er sah das Leiden und er sah das, was er ertragen muss. Und es war so schwer bis zu dem Tod. Und er sagt, und der Kampf im Fleisch ist, aber nicht was ich will, sondern was du willst. Darum geht's. Und das ist das Ringen Jesu in Gethsemane. Und dann kommt er zu den Jüngern. Und was machen die? Die schlafen. Und was sagt er ihnen? Wacht und betet, damit ihr nicht in die Versuchung kommt. Denn der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Warum sagt er das denen? Wisst ihr, welchen Kampf Jesus gerade da kämpft? Den Kampf gegens Fleisch. Er sagt ihnen das, was er gerade selber tut. Er sagt, der Geist ist willig. Ja, ich will Gott dienen, aber wisst ihr, wo das Problem ist? Das Fleisch ist schwach. Und diesen Kampf kämpfte Jesus in Gethsemane. Für mich ist es erstaunlich, nachdem er das dreimal getan hat, geht er dann so ruhig, gell, entgegen dem Tod. Wisst ihr warum? Weil an diesem Punkt er den Kampf gewonnen hat. An welchem Punkt? An dem er den Willen Gottes über seinen stellte und bereit war, im Fleisch zu leiden. Ab dem Moment wurde er ruhig. Und dann sagte er, steht auf, jetzt geht's los. Und ging den ganzen Weg. Das Ringen, das, was er den Jüngern als Rat gibt, er sagt, wacht und betet. Er sagt, das ist der Punkt. Jesus war im Fleisch und das Fleisch war schwach. Und im Fleisch hatte er Angst und solche Angst, dass er Blut schwitzte. Und der Kampf hat er darin gewonnen, indem er gesagt hat, okay, Herr, von meinem Willen lieber nicht. Aber es geht nicht darum, was ich will, es geht darum, was du willst. Und er war bereit, sich selbst zu verleugnen, seinen Willen aufzugeben und sich völlig dem Willen des Vaters auszuliefern. Das war der Sieg. Das war der Sieg Christi. Ab da ging er in diesem Gehorsam den ganzen Weg zu Ende. Und da war er ruhig und hatte die Kraft gehabt, zu leiden, den Spott, Hohn, Schläge, Verleumdungen und den Tod auf sich zu nehmen, wie ein Lamm stumm zur Schlachtbank geführt wird. Er schellte nicht zurück, er drohte nicht zurück. Warum? Er hat diesen Kampf im Fleisch in Gethsemane gewonnen. Und der bestand darin, im Fleisch seinen Willen aufzugeben, sich selbst zu verleugnen und den Willen des Vaters anzunehmen. Jesus hat diesen Kampf gewonnen, hat uns in diesen Sieg hineingestellt und Petrus sagt, er hat in gelitten im Fleisch, um mit der Sünde abzubrechen, damit wir die übrige Zeit nicht mit den Begierden der Menschen, sondern im Willen Gottes leben können. Genau das hat er getan. Er ist nicht nur ein Vorbild für uns gewesen, er ist nur nicht nur diesen Weg vorgegangen, sondern er hat die Grundlage dafür geschaffen, dass wir das genauso tun können. In unseren Ängsten, in unseren Leiden, in dem Wissen, was kommt. Der Sieg darin ist, wacht und betet. Und was ist das Wachen und Beten? In dieses Leiden Gott anzuvertrauen, sagt Herr, dein Wille geschehe. Und in dem Moment, wenn man den Willen annimmt, kommt man zur Ruhe. Das passiert hier. Und das hat dazu geführt, dass die Erlösung der Menschheit, das Gute dabei rausgekommen ist. Petrus macht Folgendes also. Er sagt, Jesus Christus hat für uns ein Beispiel hinterlassen. Wir brauchen die gleiche Gesinnung. Er hat mit der Sünde abgeschlossen, damit wir in dem Fleisch so den Willen leben können, wie er für uns vorgelebt hat. Nur nebenbei, über was wir hier reden, es gibt keine bessere und tiefere Abhandlung von diesem Thema in Römer 6 bis Römer 8. Ich will, da ist es okay, seid ihr mir nicht böse, wenn ich noch einmal euch ein, zwei Verse vorlese. Ich habe schon so lange nicht im Römerbrief gelesen und vorgelesen, deswegen mich sehnt's danach. Früher, vor ungefähr 10 Jahren, habe ich 4 Jahre lang nur Römerbrief überall gepredigt und gelehrt und das fehlt mir schon ein bisschen. Schaut mal in Römer, geht mal in Römer 6 zuerst. So herrliche Wahrheit. Ich lese ab Vers 10 noch einmal. Denn was er gestorben ist, ist ins allemal für die Sünden gestorben, was aber lebt, lebt auch Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebendig für Jesus Christus. Das ist das Verständnis. Wir, er sagt, so wie Christus gestorben, der Sünde abgestorben, aber dann jetzt für Gott lebt, so haltet auch ihr. Glaubt, ihr seid der Sünde abgestorben und glaubt, dass ihr jetzt für Gott lebt, um seinen Willen zu tun. Darum hat er uns erlöst, damit wir seinen Willen tun. Wie kann das passieren? Vers 12. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorche. Stellt euch auch als Glieder der Sünde nicht zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebendige aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Paulus sagt, wir sind mit dem gestorben, frei gemacht von der Sünde, jetzt leben wir für Gott. So, jetzt, wie kann das passieren? Indem wir im Fleisch immer wieder uns dem Willen Gottes ausliefern und sagen, Gott, was ich nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Mein Körper, mein Leib, der jetzt noch sterblich ist, ist jetzt für dich da und nicht für die Sünde da. Das ist das Ringen. Das hat Jesus in Gethsemane gemacht. Mein Leib, mein Fleisch ist für dich da. Dein Wille soll passieren. Auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich mich fürchte, es ist für dich da. Und diese Entscheidung, das ist etwas, was, das muss in Fleisch und Blut, das muss unsere Gesinnung sein. Wir müssen nicht nur glauben, wir müssen verstehen, dass wir, die wir Christus angehören, jetzt ihm gehören und unser Körper, unser Denken, unser Handeln, unser Tun, wir müssen es ihm jeden Tag aufs Neue, ihm zur Verfügung geben. Mach mit mir, was du willst. Mach durch mich, was du willst. Dein Wille soll geschehen. Eine tiefe Wahrheit. In Römer 8 drückt das genauso nochmal aus. Ich lese ab Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen. Das heißt, unser Körper ist unter die Sterblichkeit unterworfen. Ja, aber jetzt kommt der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wir haben einen lebendigen Geist. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird auch er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Der Weg, dem Fleisch nicht gehorchen, dem Fleisch sich nicht ausliefern, sich Gott ausliefern, durch den Geist das tun. Geht mit mir zurück in Petrusbrief. Will ein bisschen vorwärts kommen. Schaut mal mit mir nochmal Kapitel 2, Vers 24. Schaut mal, was er da uns schon gesagt hat. Der unsere Sünden an sein Leib selbst, ans Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Petrus sagt also, Jesus hat gelitten, damit wir den Sünden abgestorben, jetzt der Gerechtigkeit leben. Das ist der Grund. Okay? Ich sage euch nichts Neues. Ich werde aber nicht müde, euch daran zu erinnern, weil, wisst ihr was, das unser größtes Problem ist, wir vergessen das. Das vergessen wir. Und dann rutschen wir in alte Verhaltensmuster und unsere Gesinnung muss immer wieder erneuert werden. Und darum ist das notwendig. Jetzt, ich hoffe, ihr konntet mir bis dahin folgen. Dabei haben wir noch nicht mal das eigentliche Thema von diesem Abschnitt erreicht. Jetzt ist Folgendes, jetzt sagt Petrus, also Jesus hat uns befreit, ja, und er hat uns befähigt und ermöglicht, den Willen Gottes zu leben, jawohl. Und das ist jetzt unser Anliegen, ja. Und dann sagt, und wisst ihr was, je mehr ihr den Willen Gottes leben wird, je weniger ihr den Begierden des Fleisches und der Welt nachlauft, umso mehr werdet ihr leiden. Und das denkt er, wie kann das sein? Und er, genau das. Allein, ich möchte euch so sagen, allein das Fleisch zu verleugnen ist Leiden. Das ist der Leidenskampf. Allein wie Jesus im Gethsemane das Fleisch verleugnet hat und dabei Blut geschwitzt hat und ihn bis zum Tode geängstet. Dieses Verleugnen ist Leiden. Immer wieder aufs Neue seine Wünsche, seine Begierden, seine Vorstellungen, seine Meinungen zu kreuzigen, das ist Leiden. Das ist den Tod immer wieder sterben. Im Galaterbrief, wenn ihr mit aufschlagen wollt, ich kann es gern für euch tun, Galater Kapitel 5, sagt Paulus, das in ähnlicher Weise. Galater 5. Wo bist du? Ja. Vers 24. Er sagt, die aber dem Jesus Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lass uns durch den Geist wandeln. Das heißt, die Christus angehören, haben das Todesurteil über das Fleisch gesprochen. Die haben sich gekreuzigt. Sie haben gesagt, das muss sterben. Und wisst ihr was? Und dieses Sterben geht durch Leiden. Jedes Mal, je mehr wir bereit sind, unser Fleisch zu kreuzigen, umso mehr, und das wird wehtun, all meine Gewohnheiten, meine Vorstellungen, meine Begierden und Wünsche zu kreuzigen, das ist nicht einfach. Aber das ist der Weg bis in den Tod. Letztendlich, so wie Paulus sagt, wir haben uns selbst, eigentlich haben wir das Urteil über uns selbst gesprochen, dass wir des Todes würdig sind, wegen dieser Sünden. So, gehen wir zurück in Petrusbrief. Ich möchte vorwärts kommen, würde gerne heute eigentlich diesen Abschnitt mit euch abschließen. Also, jetzt, oft wiederhole ich mich, weil ich mir selber meinen Gedankengang im Klaren werden muss. Jetzt ist folgende Situation. Jetzt sagt er, jetzt leben wir im Fleisch nicht mehr für die Begierden der Menschen, sondern für den Willen Gottes. Und er sagt, und wisst ihr was? Gerade das, wenn wir für den Willen Gottes leben, bringt uns Leiden. Bringt uns in Leiden. Und sagt, wisst ihr warum? Und jetzt kommt er zu dem Eigentlichen. Sagt, wisst ihr, warum wir leiden? Weil je mehr wir den Willen Gottes tun, umso mehr wird die Welt uns hassen. Je mehr wir uns von den Menschen distanzieren, die in Begierden leben, umso mehr werden die, von denen wir uns distanzieren, werden sie uns hassen. Je mehr wir diese Dinge aufgeben und kreuzigen und sagen, die gehören nicht zu uns, das ist nicht der Wille Gottes. Je mehr wir uns von diesen Dingen entfernen, umso mehr wird es uns, genau deswegen wird es uns in den Hass bringen. Petrus sagt, das Leben des Willen Gottes bringt Leiden mit sich. Warum? Weil es die Welt bloßstellen wird, weil es die Welt überführen wird und weil die Welt es hassen wird. Er sagt, wenn wir nicht mehr unseren Willen leben, sondern den Willen Gottes leben, durch diesen Lebenswandel wird es die anderen durcheinander bringen. Sie werden sich fragen, sagen, wieso machst du nicht mehr mit? Sie werden sehr überrascht sein, dass du das nicht mehr tust. Und dann werden sie nicht nur überrascht sein, sie werden dann in deiner Gegenwart sich nicht mehr wohlfühlen, weil du einfach nicht mehr das tust, was du sonst immer mit denen getan hast. Und dann werden sie sagen, bist du was Besseres als ich? Und dann werden sie sagen, ja, oder werden sie denken, er ist was Besseres wie ich. Und dann werden sie dich hassen, weil in deiner Gegenwart und in deiner Gemeinschaft sie sich ständig als Sünder empfinden werden. Das ist, was Petrus sagt. Er sagt, warum leiden wir in dieser Welt? Ja, wir leben doch, wir wollen doch Gutes tun. Ja, tun wir Gutes. Und warum leiden wir trotzdem? Ja, gerade wegen dem Guten tun. Weil in dem Guten tun, was wir tun, überführen wir die Welt von ihrem Bösen tun. Das bringt uns nicht Freunde, das bringt uns Feinde. Denn je mehr wir Gutes tun, umso mehr werden die anderen merken, die tun Schlechtes. Und das hat Jesus doch vorgelebt, oder? Das Wort wurde Fleisch, und das Wort war das Licht, und das Licht kam in die Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und stattdessen, wie hat die Finsternis reagiert? Johannes Kapitel 3. Wir kommen einmal zum Petrus und schon wieder müssen wir wieder weggehen. Gell? Johannes Kapitel 3. Ab Vers 18. Wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Also jetzt, nicht später, irgendwann mal. Wer jetzt glaubt, wird nicht gerichtet. Wer jetzt nicht glaubt, ist schon gerichtet. Und dann sagt er Folgendes. Dies ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie aus Gott gewirkt sind. Das ist das Prinzip, was Jesus sagt. Warum hassen sie mich? Ja, ich komme und bringe Licht. Und sie hassen das Licht, weil in diesem Licht merken sie diesen Sünder. Und sie wollen ihre Werke verstecken. Sie wollen nicht wahrhaben, dass es böse ist. Und sie meiden dieses Licht und hassen dieses Licht. Und deswegen verfolgen sie. In Kapitel 7 im Johannesevangelium wird das deutlich, mit wem hat Jesus am Anfang die meiste Zeit verbracht? Mit seiner Familie. Wisst ihr, wer ihn am meisten am Anfang gehasst hat? Seine Brüder. Wisst ihr warum? Weil er ständig mit ihnen zusammen war. Und ich kann es nachvollziehen. Ich kann es sehr nachvollziehen. Ich habe schon mal gesagt, niemand hätte gern so einen Bruder wie Jesus. Manche denken, oh, doch voll gut, er könnte einfach so ein Wort sagen, es wurde. In seiner Gegenwart waren alle Kinder immer Nummer zwei. Kein Kind konnte so gut sein wie Jesus. Kein Kind war so gehorsam wie Jesus. Es gab kein Kind, das so sündlos wie Jesus war. Jesus war sündlos in allem von Anfang an. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Geschwister sich in der Gegenwart von Jesus gefühlt haben? Sie haben ihn genauso gehasst wie wen? Wie die Brüder, den Josef. Genau das ist der Punkt. Sie haben ihn gehasst, weil sie in seiner Gegenwart immer nicht die Geliebten waren, nicht die Tollen waren, nicht die Beschenkten waren. Jesus, die mochten die Gegenwart Jesu nicht. Wenn etwas kaputt gegangen ist, Jesus war es nicht. Das war von vornherein klar. Hat jemand aus dem Kühlschrank was gestohlen? Wer war es nicht? Also man ist nie zu Jesus gegangen. Und, hast du es getan? Man ist immer zu dem Zweiten gegangen, zu dem Dritten. Ja, schon wieder. Ihr versteht, obwohl er nichts Böses getan hatte, obwohl er immer das Gute getan hat, war gerade das Gute der Grund, warum sie ihn gehasst haben. Ganz ehrlich, denkt euch an ich kann mir vorstellen, ob jetzt in der Schule, im Beruf, in unserem Alltag, in Familie, das zeigt sich. Du willst Gutes tun und im Guten tun kriegst du Ärger. So, dann sagen die Brüder zu Jesus, ich lese nicht komplett, Kapitel 7, er sagt, sehr scheinheilig, du willst berühmt werden, also geh nach Jerusalem, da sind doch deine Jünger und zeig ihnen, was du tun kannst. Niemand kann berühmt werden, wenn er nicht öffentlich auftritt. Das ist ihr Argument. Und der Grund ist, warum sie sagen, er soll nach Jerusalem gehen, er sagt, hau ab, geh weg von uns. Sie haben seine Gegenwart nicht ertragen. Schaut mal, was Jesus zu ihnen sagt, Vers 7, Kapitel 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Der Grund, warum, Jesus kam doch, um die Welt zu retten. Jesus kam und hat nur Gutes getan, oder? Aber warum hassten sie ihn? Weil er durch das, was er getan hatte und durch das, was er gesagt hatte, ihre Sünde offendeckt hat. Ihr Vergehen, ihre Böswilligkeit. Und deswegen hassten sie ihn. Nicht, weil er was Falsches gemacht hat, sondern dass sie standen in diesem Licht einfach nicht gut da. Und derjenige, der sich da gedemütigt hatte für sie, für die war das Evangelium, aber es sind nicht viele, und die meisten haben das gehasst. Dann bereitet Jesus sie vor in Johannes 15 und sagt Folgendes. Wenn die Welt euch hasst, ab Vers 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich zuvor gehasst hat. Das ist das Prinzip, was auch Petrus verfolgt. Jesus hat uns ein Vorbild hinterlassen. Schaut mal, haben sie ihn gehasst? Werden sie euch hassen. Jesus hat es ihnen gesagt. Wenn ihr aber von der Welt wärt, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe. Darum hasst die Welt. Jesus sagt, ich sage euch warum. Sie hassen euch, weil sie mich gehasst haben. Und sie hassen euch, weil ihr zu mir gehört. Und weil ich euch erwählt habe. Und dann sagen sie, ja, aber wir mich nicht erwählt. Und dann schon kommt der Hass. Sie hassen mich. Und wer hasst hier? Was steht hier? Wer hasst Jesus und wer hasst seine Jünger? Die Welt. Und was denkt ihr, was ist die Welt? Die böse Welt. Jetzt wisst ihr, was die Welt ist? Jesus sagt es. Ich lese euch vor. Ich lese einfach die nächsten Verse. Gedenkt des Wortes, das ich zu euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als ein Herr. Das heißt, ging es mir so, wird es euch auch so gehen. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch euers halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen nicht geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen, die guten Werke, getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Jetzt aber haben sie es gesehen und doch sowohl mich als auch meinen Vater gehasst. Aber dies geschieht, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie haben mich ohne Ursache gehasst, ohne Grund. Leiden, grundlos leiden, ungerechtigerweise. Und jetzt kommt, wenn der Beistand gekommen ist, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Aber auch ihr seid Zeugen, weil ihr von Anfang bei mir seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Das wird kommen. Ich sag's euch, so wird die Welt auf euch reagieren. Wenn ihr Gutes tut, das tut, was ich getan habe, das predigt, was ich gepredigt habe, das wird euch Ärger einbringen, sagt Jesus. Die Welt wird euch dafür hassen. Und jetzt kommt das Erschreckende. Was ist diese Welt? Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Ja, von wem redet er hier? Er redet von den Schriftgelehrten, Pharisäer. Er redet von den Juden. Und was sind sie? Welt? Jesus sagt, das ist Welt. In der Offenbarung sagt, die Synagoge Satans ist das. Das ist nicht nur Welt in dem Sinne, Ungläubige, die auf der Straße gehen. Es sind all die, die Christus nicht erkennen und Gott nicht erkennen. All die, die sich in ihrer Gegenwart schlecht fühlen, all die, die die Wahrheit hassen, all die, die im Licht nicht stehen bleiben können. Und das ist nicht nur Welt. Und es beginnt bei den Synagogen, es beginnt in ihren Gemeinden. Und dann sagt er sogar, es kommt die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst tun zu tun. Also für Gott sogar. Ihr versteht, was ich meine? Der Kampf ist nicht nur vor der Tür, der Kampf der Welt beginnt hier. Warum hassen sich Christen und Gläubige so oft so untereinander? Ich sage euch, weil viele ihre Sünden nicht bekennen wollen, weil sie nicht im Licht leben wollen. Und sobald nur ein bisschen Licht da auf sie kommt, dann gehen sie auf Barrikaden und sie kämpfen. Und sie kämpfen und sie hassen und töten, auch wenn es nur verbal ist. Bloß nicht bloßgestellt zu werden. Ihr versteht, was ich meine? Sieht sehr fromm, sehr religiös und sehr gläubig aus. Aber in dem Moment, wo man in die Gegenwart von jemandem und mit jemandem kommt, der in der Gerechtigkeit Gottes lebt, und man merkt, man ist es aber nicht. Und wenn man es nicht bekennt und Buße tut, stattdessen gegen ihn kämpft, dann offenbart man sich und zeigt man, wo man hingehört. Geht mit mir zurück zum Petrusbrief. Einige Bibelstellen könnten wir hier noch anführen. Ich will es dabei belassen. Für mich gibt es eine Stelle, aber die will ich jetzt nicht lesen. Ich will nur euch erinnern, welche es ist. An die muss ich immer in diesem Zusammenhang denken. Das ist Offenbarung 12. Die beschreibt, wie der Teufel Christus gehasst hat und dann die hasst, die den Willen, die Gebote Gottes halten und den Namen Jesu Christus gehören. Das heißt, die den Willen Gottes tun und Jesus Christus angehören. Er hasst sie und er verfolgt sie. Er weiß, er hat nicht mehr viel Zeit. Gehen wir zurück, also zu unserer Petrus-Stelle. Also das ist, Petrus sagt Folgendes, wir sind befreit von der Sünde, befähigt zu einem Leben im Willen Gottes und dieses Leben in dem Willen Gottes wird uns den Hass der Welt einbringen. Das ist, was er sagt. Das ist der Grund, warum die Gemeinde gehasst wird, sagt er. Warum die Gläubigen gehasst werden. Warum? Er erinnert sie, ich finde das herrlich, wie er es macht. Er sagt, Vers 3, er sagt Folgendes. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben. Ich über diese Stelle, wenn ich das lese, frage ich mich selbst und ich habe immer das Anliegen, euch das zu fragen. Kannst du von dir so sagen, es ist genug? Zu sagen, ich habe mein Leben lang gelebt, eigentlich schlimm genug, dass ich so lange gelebt habe und den Willen der Nation getan habe. Eigentlich nicht den Willen Gottes. Wie konnte ich nur so lange so leben? Es ist genug, ich will nicht mehr. Und ich sage, das ist ein Kennzeichen von einem Kind Gottes, einem Wiedergeborenen, bei dem eine Sinnesänderung stattgefunden hat, der eine neue Gesinnung bekommen hat. Er sagt, ich will einfach nicht mehr, es ist genug. Ich sage jetzt einfach, ich habe die Schnauze voll. Ich will nicht mehr, ich bin satt, ich bin müde, ich bin es leid, ständig den Begierden hinterher zu laufen. Petrus erinnert sich, wir haben genug, ja, haben wir genug. Wir wollen doch den Willen Gottes leben. Ja, genau, wir wollen den Willen Gottes leben. Und dann sagt er, erinnert euch. Wisst ihr, warum sie euch hassen? Weil ihr nicht mehr das tut, was sie tun. Was tun sie? Und er malt und zeigt uns 6 Kennzeichen eines Menschen, der den Willen Gottes nicht kennt und den Willen Gottes nicht tun will. Und er zeigt uns 6 Dinge, von denen wir uns abgewandt haben und die uns den Hass einbringen. Und ich glaube, 6 aus einem Grund, weil die Zahl für den Menschen steht. Er zeigt, wie ist der gottlose Mensch? Und er zeigt uns 6 Dinge. Darf ich mit euch ganz kurz diese 6 Dinge anschauen? Sehr lehrreich, sehr lehrreich. Er nennt sie auf. Er sagt, denn es ist vergangene Zeit, ist uns genug, den Willen der Nation vollbracht zu haben, als ihr wandelt in. Also, so haben wir mal gelebt. Nicht mehr, aber so haben wir mal gelebt. Er sagt, in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheiten, Festgelagen, Trinkgelagen, unerlaubten Götzendienst. Das sind 6 Dinge, die er nennt. Er sagt, das war einmal. Und nebenbei, weil wir das nicht mehr tun, hassen sie uns, dass wir das nicht tun. Was sind das? Er beginnt mit Ausschweifungen. Ohne das jetzt in die Länge wieder zu ziehen und ein paar Gedanken, ein paar Stichpunkte. Was sind Ausschweifungen? Was meint er mit Ausschweifungen? Ihr wisst, was Ausschweifungen ist erstmal? Wer ist ausschweifend oder was ein ausschweifendes Leben? Der Gedanke ist, dass jegliche Art von ungezügelten und ungehemmten Lebensstil folgen. Das ist ein ausschweifendes Leben, ist ein ungezügeltes, ungehemmtes Lebensstil. Ich will's, ich hol's mir, es gibt keine Grenzen, es gibt keine Gesetze für mich, es gibt keine Grenzen. Was ich will, das hole ich mir und ich lebe es in vollem Maße aus. Ungezügelt. Das ist ein Mensch, der keine Grenzen hat. Maßlosigkeit. Alles, was er will und tut, ist maßlos. In übertriebener Weise. Extrem. Und vor allem, dieses Leben, dieses zügellose Leben hat keine Grenzen, keine Gebote. Es gibt keine Maßstäbe. Es gibt nichts, wo ihn in Schranken weisen könnte und sagen, hey, das ist nicht gut, das ist zu viel, das ist ungesund. Nee, wieso? Ich lebe, ich genieße, es steht mir zu und zwar so viel, wie ich will. Einfach zügelloses, maßloses Leben. Und ich sage bewusst, so jegliche Art, wenn ein Mensch keine Grenzen kennt, wenn er permanent in allem, was er tut, grenzenlos ist, maßlos ist. Das ist so sind die Nationen. So haben wir früher gelebt. Wir hatten keine Maßstäbe für unser Verhalten. Wir hatten keine Grenzen. Wir kannten keine Grenzen, was für uns gut ist und nicht gut ist, wie viel wir vertragen können, wie viel nicht vertragen können. Bis in den Tod. Das erste, ausschweifendes Leben. Maßloses Leben, ungezügeltes Leben, ungehemmtes Leben. Sagt, so war es früher. Das machen wir nicht mehr. Und weil wir nicht in der gleichen Weise leben, hassen sie uns. Das zweite ist Begierden, nennt er. Was er damit meint, es sind sündige Leidenschaften. Begierden ist letztendlich sind die Wünsche, die hinter dieser Maßlosigkeit stecken. Aus dem Herzen entstehen diese Begierden, Wünsche, all das, was ich will, mir zu holen. 1. Mose 3 ist die Verführung an die Eva. Guck mal da. Und dann sah die Eva das und sah, dass der Baum begehrenswert war. Da beginnt das, begehrenswert, haben wollen. Ich will haben. Man begehrt etwas, was man nicht hat. Man sieht etwas, muss ich haben wollen. Begierde. Für mich ist das in gewisser Weise Habsucht, was hinter diesem Begehren steht. Ich begehre es. Und wisst ihr, wie funktioniert der Mensch? Was er nicht hat, das will er haben. Und das in einer Weise ausschweifend ohne Grenzen, so viel wie es nur geht. Das ist der Lebensstil, der hinter diesem Begriff steht. Das Gute ist, ihr wisst das. Ich muss eigentlich euch das alles nicht so richtig erklären, ich muss euch nur kurz daran erinnern und ihr merkt. Der Schwerpunkt ist aber auch nicht hier, deswegen gehe ich auch schnell weiter. Dann sagt er Trunkenheit. Ist interessant, dass er Trunkenheit sagt und kurz später sagt Trinkgelage. Er wiederholt sich nicht, Petrus wiederholt sich nicht, sondern was er mit Trunkenheit macht, meint, dieser Begriff ist, kann man übersetzen, übersprudelnd. Hier geht es nicht in erster Linie den Alkoholgenuss, da kommt die Trinkgelage. Hier geht es um einen Rauschzustand. Damals war halt Wein und Trinken, das hat in einen Rauschzustand versetzt. Und der Gedanke, der hinter diesem Begriff ist, oder das Prinzip, was Petrus sagt, dass wir es nicht tun, hier geht es, der Rauschzustand jeglicher Art, der Mensch berauscht sich. Er will Glücksgefühle, er will gute Gefühle, manche sich betäuben, vergessen, was auch immer. Es gibt viele, 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 viele Gründe, warum der Mensch sich berauscht. Und es geht nicht nur um Alkohol. Der Mensch kann sich auf verschiedene Art und Weise sich berauschen, dass er einen besonderen Moment erlebt. Wir kennen und wir verstehen das, diese Sehnsucht mit irgendeiner Weise zu stillen, vielleicht die Angst zu übertünchen, wie auch immer. Petrus spricht hier von einem Zustand, den man sich hingibt und in einen Rausch begibt. Das nächste redet von festgelagen. Manche Übersetzungen schreiben Belustigungen. Heute würden wir es wie übersetzen? Partys. Was meint er damit? Diese Dinge, diese Ausschweifung, die Maßlosigkeit, das Ausleben all der Begierden und Wünschen, die in einem sind, in dem Sinne, dass man sich voll mit ihnen berauscht, in einen Rauschzustand hineinkommt, indem man diese Begierden stillt, in ihre Maßlosigkeit. Das geschah sehr oft mit Menschen, mit anderen Gleichgesinnten zusammen. Man sucht sich immer Leute, mit denen man in der gleichen Art und Weise das tat. Und damals waren das sogenannten Feste. Das waren Tempelfeste, götzendienliche Feste. Das waren letztendlich religiös verpackte Partys, an denen es aber nichts anderes, das Anliegen nichts anderes war, als maßlos ihre Begierden im Rauschzustand auszuleben. Sowohl in sexuellen Bereich wie mit Alkohol, in verschiedensten Bereichen. Das, was Petrus hier sagt, ist diese Festgelagen. Das sind die Orte, in denen Menschen sich zusammentun und ihre Maßlosigkeit ausleben wollen. Ja. Ich glaube, wir wachsen so behütet auf. Ihr habt keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Ja. Darf ich so sagen, die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, von was ich hier rede. Das ist auch gut so. Keiner muss es rausfinden übrigens. Ich kann mir vorstellen, wenn wir nur einen Einblick in diese Welt bekommen würden und das sehen würden, und wir kriegen es immer wieder einen Einblick, was es mit Menschen macht. Was es mit Menschen macht. Lass uns noch die zwei Punkte noch kurz anschauen. Dann spricht er von Trinkgelagen. Hier redet er jetzt darum, Zusammenkünfte, in denen es einfach darum geht, sich zu besaufen, um das jetzt einfach so auszudrücken. Hier geht es konkret um Alkohol. Wir wissen, dass das ein Riesenlaster unserer Gesellschaft ist. Und zwar durchweg hindurch. Und dass es bei der Gemeinde nicht halt macht. Ja. Und wie viel Leiden entsteht dadurch? Wie viel Leiden entsteht durch? Lass uns noch den letzten Punkt anschauen. Und dann sagt er, nicht nur Trinkgelagen, sondern unerlaubten Götzendienst. Das ist der sechste Punkt. Was meint er damit, unerlaubten Götzendienst? Er sagt damit nicht, es gibt einen erlaubten Götzendienst. Wenn er sagt, unerlaubten Götzendienst. Sondern er sagt, das alles ist eigentlich, wisst ihr was, Götzendienst. Und das ist unerlaubt. Diese Art des Lebensstils, sich selbst zu verherrlichen, in Ausschweifung zu leben, in Begierden auszuleben, sich zu berauschen in allem, in dieser Gemeinschaft mit Menschen, das zusammen zu leben, er sagt, das ist Götzendienst. Jeder, der danach und so lebt, er betreibt Götzendienst und das ist bei Gott unerlaubt, das ist gegen ihn. Und schaut mal, Vers 4. Also, ganz kurz, ihr braucht nicht mehr Erklärung dazu, oder? Wenn ja, dann geht ins Internet und googelt das mal. Und dann kriegt ihr einen Blick in diese Welt. Der Punkt ist jetzt hier, Petrus sagt, wichtig, so habt ihr einst gelebt. Das war euer Ziel, euch einfach alles maßlos zu bekommen und euch in allen diesen Dingen zu ergötzen und letztendlich habt ihr den Götzendienst betrieben dadurch. So habt ihr gelebt, so seid ihr nicht mehr. Ihr wollt es den Willen Gottes tun. Das ist unser neuer Lebenssinn. Und dann sagt er, Vers 4, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben Strom der Heillosigkeit. Und sie lästern. Jetzt kommt er auf den Punkt, warum wir leiden. Er sagt, weil sie das sehen, ihr macht das nicht mehr. Und weil ihr das nicht macht oder anders lebt, stellt es sie bloß und zeigt, dass dieses Verhalten gottlos ist und sie hassen es. Und sie lästern euch. Das Bild ist, was Petrus hier malt, ist wirklich erschreckend. Er sagt, Es befremdet sie, sie sind überrascht, dass er auf einmal da nicht mehr mitmacht. Und das führt das zum Hass, dass ihr nicht mehr mitlauft in denselben Strom. Das Bild, das dahinter steckt, ist wie so eine Lawine, die vom Berg losbricht und ins Tal zieht und jeder, der da drin ist, es zieht ihn mit. Oder so ein Kloakerohr, wo all der Dreck hineingespült wird und das mit so einem starken Strom in die Kanalisation hineinfließt. Könnt ihr verstehen? Und du hast keine Wahl im Prinzip, wenn du mal in dieser SCH drin bist, dann bist du drin und dann wirst du mitgezogen. Es zieht dich. Und er beschreibt diesen Strom der Haltlosigkeit. Er sagt, das sind all diese Punkte, die ich gerade gesagt habe. Die Menschen leben da drin, die haben keine andere Wahl. Es zieht sie da mit und sie wundern sich, dass ihr da nicht mehr drin seid. Vielleicht fragen sie, wie seid ihr da rausgekommen? Und sie lästern, weil sie kommen da nicht raus. Die werden hineingezogen in diese Heillosigkeit, in den Tod hinein. Sie ersticken an diesem Erbrochenen und an dem Dreck dieser Welt. Das ist das Bild. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Fluss, dieser Strom, der sie mitreißt, das ist Ausschweifung, das ist Begier, das ist Trunkenheit, das ist Festgelage, Trinkgelage, das ist der Götzendienst. Der reißt sie in den Tod. Das ist, was Petrus sagt. Da waren wir einst drin in diesem Strom der Heillosigkeit. Wir wurden da fortgerissen. Er hat uns da rausgerissen. Und jetzt meine Frage, wollen wir da wieder rein? Wollen wir die Sau sein, als Petrus, der dann wieder zurückgeht zu ihrem Kot? Nachdem sie, das, oder der Hund, oder? Hund oder Sau? Sau, gell? Beides sogar. Egal. Können auch Huhn sein, spielt keine Rolle. Wir wollen doch da, das Bild, was er uns zeigt, er zeigt wirklich so einen Abfluss von einem Klo und das reißt alles mit und er sagt, wir sind doch da raus, wollen wir da wieder rein? Niemand will eigentlich rein. Aber die drin sind, sie hassen es. Sie hassen all die da draußen sind. Das ist, was Petrus sagt. Und dann sagt er ihnen, darf ich das noch kurz zu Ende machen? Die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Er sagt, die Menschen, die da drin sind, sie werden Rechenschaft geben. Sie werden sich rechtfertigen dafür. Von wem redet er? Von diesen Menschen, die lästern. Von denen, die da in diesem Strom drin sind, die werden Rechenschaft geben. Werden wir Rechenschaft geben? Gott sei Dank nicht. Ich habe mir so überlegt, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Leben und Tode zu richten. Da dachte ich, was wollen sie denn Rechenschaft, also wie wollen sie das rechtfertigen? Was können sie sagen und sagen, also ich habe das deswegen. Was können sie an Rechtfertigung dem bringen, der Leben und Tode richtet? Was können sie sagen, das rechtfertigt, dass sie da drin? Wenn er, Christus, uns nicht rechtfertigt, was kann man denn aufbringen? Nichts. Das ist ein Todeskommando, das ist ein Todesurteil, das ist Hoffnungslosigkeit. Wer in diesem Strom und wer so lebt, das ist Gericht. Und Petrus sagt, wir nicht, gell? Und ich frage noch einmal, können wir sagen, es ist genug, dass wir so gelebt haben? Oder denken wir immer wieder, ja, aber von Zeit zu Zeit ist nicht schlecht, mal wieder in diesen Pool zu springen. Denken wir, ja, hat doch Spaß gemacht. Ist es uns? Ich mache Folgendes. Vers 6 werde ich. Ich möchte euch das machen, sagen, was ich schon die ganze Zeit sagen möchte. Ich halte diese Verse für so hilfreich, uns von dem zu bewahren, wieder da zurückzukehren. Wisst ihr, was uns von der Sünde bewahrt? Ein gutes Gedächtnis. Ein gutes Gedächtnis. Unser größtes Problem, wir vergessen. Wir vergessen, woher wir kommen. Wir vergessen, wie arg das gestunken hat. Wir vergessen, wie dreckig das war. Wir vergessen, was das mit uns gemacht hat. Wir vergessen, was es mit Christus gemacht hat. Wenn wir ein gutes Gedächtnis haben, das heißt, wenn wir nicht vergessen, Dieser Lebenswandel hat Jesus das Leben gekostet. Wegen diesem Lebenswandel musste Jesus leiden und ans Kreuz gehen. Deswegen ist er gestorben. Und wenn ich mir bewusst, was es ihn gekostet hat, und wir spüren nur ansatzweise, was es Jesus gekostet hat, für uns zu leiden, zu sterben. Und wir wissen, dass dieser Lebenswandel Jesus Leben gekostet hat und ich mich daran erinnere, kann ich darin weiter fröhlich leben? Das ist doch unmöglich. Paulus würde sagen, das sei ferne. Ich würde es doch nicht lieben und mich danach sehnen, weil ich das hat meinem Herrn das Leben gekostet. Wenn ich aber das vergesse, dass das meinem Herrn das Leben gekostet hat, werde ich es tun. Ich muss daran erinnert werden, was diese Taten Auswirkungen für Jesus hatten. Ich kann doch nicht sagen, Jesus, ich liebe dich und fröne und fördere und lebe darin, dass ihn das Leben gekostet hat. Was ist das für eine Liebe? Das ist Spott und Hohn. Zweitens, wenn ich vergessen habe, dass dieser Lebensstil gegen die Heiligkeit und gegen den Willen Gottes ist, dann werde ich darin leben. Es ist genug, den Willen der Menschen getan zu haben, sondern den Willen Gottes. Dieser Lebensstil entspricht genau im Gegenteil, was Gott will. Wenn wir so leben, treten wir Gottes Heiligkeit mit Füßen. Wenn ich das vergesse, dass es gegen Willen Gottes ist, dann tue ich es. Also, was kann mich davon bewahren? Ich muss mich erinnern. Okay, das hat Jesus das Leben gekostet. Okay, zweitens, das ist absolut gegen Willen Gottes. Das entehrt seine Heiligkeit. Okay, drittens, woran muss ich mich noch erinnern? Ich muss mich erinnern, was es mit meinem Leben gemacht hat. Wie ging es mir damals, als ich so gelebt habe? Was hat es mit mir gemacht? Und wenn die Zeit so ein bisschen vorbeigeht, ein bisschen länger ins Land läuft und wir nicht mal die Konsequenzen so richtig dann spüren und leben, dann kommt die Versuchung, dann kommt die Begierde und denken wir, war doch gar nicht so schlimm. Und dann müssen wir nur etwas davon erleben und merken, wie schrecklich es ist, oder? Dann fallen wir einmal in Sünde und spüren allein die Sündhaftigkeit, den Dreck, oder? Kennt ihr das? Und wenn wir nicht bei Jesus um Vergebung bitten und uns nicht reinigen, wie fühlen wir uns da? Ist es gut? So, erinnern wir uns, was macht es mit uns Menschen? Wenn wir so leben, wo befinden wir uns? Wir springen in die Kloake hinein. Das hilft. Und das Letzte, woran wir uns erinnern, dieser Punkt kommt eigentlich noch, Vers 6 habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich sage euch, es hilft uns zu erinnern, was auf uns wartet. Was hat Jesus versprochen? Wenn wir im Fleisch leiden und uns verleugnen, was wird uns erwarten? Frei sein, zur Ruhe kommen, der Sünde abgestorben sein, nie wieder nur etwas von dieser Kloake riechen zu müssen, geschweige in die Nähe kommen zu können. Sie wird es nicht mehr geben. Es wird keine Gefahr. Da werden wir spazieren gehen, ohne Angst zu haben, in den Gulli reinzufallen. Es wird es nicht mehr geben, denn in dieser Stadt wird es keine Sünde geben. Und niemand wird da hineinkommen. Es lohnt sich, oder? Deswegen, ich halte diesen Text für so hilfreich, der uns einfach eine Hilfestellung gibt, wie können wir im Fleisch die Sünde überwinden, indem wir uns erinnern. Und ein guter Christ ist der, der nicht vergisst. Wir brauchen ein gutes Gedächtnis. Und darum sagt die Bibel immer wieder, was hat Jesus uns gegeben? Ein Gedächtnismal. Warum alle Feste? Damit ihr euch erinnert. Denn Gott weiß, wir vergessen es. Und warum habe ich das euch heute besonders ans Herz gelegt? Wir begehen ab Sonntag eine Karwoche. Wir werden ganz besonders daran denken. Wir haben einen Zeitraum geschenkt bekommen, einen besonderen Gottesdienst mit besonderen Dingen, die wir darin tun können. Wir das Abendmahl nehmen. Wir denken an Leiden und das Sterben Jesu und auf seine Auferstehung. Wir dürfen nicht vergessen. Und dann sagen, schon wieder Ferien, schon wieder müssen wir wieder Eier färben und Pascha backen oder was auch immer. Das ist nicht die Erinnerung. Damit wir in würdiger Weise das begehen, müssen wir wissen, was eigentlich geht, was wir glauben. Und damit wir es glauben, müssen wir daran erinnert werden. Und was kann uns besser erinnern als das Heilige Wort, oder? Ich möchte beten. Lass uns nicht vergessen, was du für uns getan hast, und lass uns nicht vergessen, welches Vorbild du für uns vorgelebt hast. Jesus Christus, lehre uns und lehre uns, was es bedeutet, im Fleisch zu leben, deinem Willen. Herr, so schrecklich unser Leben vorher war, Herr, lass uns nicht vergessen, was dieses Leben war, damit wir nicht zurückkehren wollen. Herr, zeig uns die Hässlichkeit der Sünde, zeig uns die Folgen, zeig uns, was es dich gekostet hat, zeig uns, wie es gegen deinen Willen und deine Heiligkeit ist. Und zeig uns, Herr, was auf uns wartet, wenn wir überwinden. Und überwinden bis zum Tod, wegen des Blutes des Lammes. Damit wir eine lebendige Hoffnung haben, damit wir Glauben haben, damit wir Sinn darin sehen. Und dass wir sehen, dass das Leiden, das auch im Fleisch so oft wir erleben, gerade weil wir doch für dich leben wollen, dass es Sinn macht. Es macht Sinn. Und das gibt uns Kraft. Mir gibt's, und ich hoffe, all die das hören. Herr, segne uns und behüte uns. Jesus, in deinem Namen. Amen.